Der Beruf zum Buch. Ausgabe 1. Daniela Preis im Gespräch mit dem Piloten Christoph Kapust. Teil 1.
Zurzeit schreibe ich eine Satire über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Der Titel ist Geballter Zoff und innerhalb des Buchs wird es eine Szene geben, wo ein Fußballer, nämlich der Johannes, mit einem Helikopter fliegen muss. Er soll dann Flugblätter verteilen. Zu welchem Zweck wird im Buch zu lesen sein? Lohnenswert ist in diesem Zusammenhang aber auch einfach mal ein Gespräch mit einem Berufspiloten. Ich habe mir jetzt hier in Mannheim bei Heli 7 den Herrn Christoph Kapust ausgesucht und würde mich freuen, wenn Sie sich erstmal kurz den Hörern vorstellen.
Sehr gerne, ja. Also mein Name ist Christoph Kapust, ich bin Fluglehrer und auch Berufspilot hier bei der Firma Heli 7 in Mannheim. Das heißt, ich bin praktisch tagtäglich hier mit dem Hubschrauber unterwegs, sowohl mit Flugschülern als auch manchmal einfach mit Kunden, die zum Beispiel einen Rundflug haben möchten.
Ich fange einfach von vorne an, sage ich mal, in Ihrem Lebenslauf. Wie wird man denn Pilot und Fluglehrer?
Ja, das ist wahrscheinlich ganz individuell bei jedem unterschiedlich. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich natürlich als Kind irgendwo den Traum vom Fliegen immer hatte, wie ganz viele. Am Anfang hatte ich eine andere Idee, anfangs wollte ich studieren. Das hat dann Gott sei Dank nicht hingehauen, dementsprechend bin ich Pilot geworden. Und im Endeffekt bereue ich es auch kein bisschen. Ich habe jetzt 2011 die Ausbildung angefangen zum Berufspiloten. 2013 in etwa war ich dann fertig. Seitdem habe ich immer wieder hier und da ein paar kleine Stellen gehabt und habe immer weiter Erfahrung aufgebaut, bis ich jetzt mittlerweile auch größere Jobs habe als Fluglehrer.
Was hätten Sie studieren wollen?
Ich wollte damals eigentlich Musik studieren. Ich habe viel Trompete gespielt in meiner Jugend, in der Schulzeit. Und hatte eigentlich dann vor, das Ganze zum Beruf zu machen und habe es jetzt Gott sei Dank dann nicht gemacht im Endeffekt.
Also was ganz anderes. Wie entsteht dann das Interesse zu sagen, ach naja, man halt Pilot, sag ich mal so lapidar?
Ja, das Interesse war eigentlich schon immer da, wenn man so möchte. Das Interesse hat es auch schon in der Schulzeit gegeben, wo ich zu Hause saß am Computer mit Simulator und habe da einfach rumgespielt. Da lernt man dann halt einfach auf die harte Tour, wenn der Hubschrauber immer abstürzt, dann muss ich mal eine andere Bewegung ausprobieren und irgendwann fliegt er dann auch. Und da war ich relativ glücklich eigentlich immer damit. Es hat mir immer viel Spaß gemacht und irgendwann kam dann der Gedanke, dass ich mir das Ganze anschaue, wie das als Beruf ausschaut.
Jetzt nehme ich mal an, dass die Ausbildung, weil Sie jetzt auch gerade schon gesagt haben, ein bisschen simuliert, ein bisschen ausprobiert, dass die Ausbildung auch zwischen Theorie und Praxis sich zusammensetzt.
Ja, genau. Also die Ausbildung an sich hat erstmal einen Theorieteil natürlich, in dem lernt man sämtliche Grundlagen, die man braucht, in auch wieder ganz verschiedenen Fächern. Das ist also zum Beispiel Luftrecht, das ist Luftfahrzeugkunde, Meteorologie, Navigation. Also es sind ganz verschiedene Bereiche, die man da, in die man da einen Einblick bekommt und die man natürlich auch kennenlernen muss, dass man hinterher damit arbeiten kann. Als Berufspilot muss ich zum Beispiel einerseits wissen, wie viel kann eine Maschine leisten, wie ist eine Maschine aufgebaut, ich muss sie checken können. Andererseits muss ich natürlich auch wissen, was kann ich selber überhaupt leisten. Für mich steht eigentlich als Pilot bei jedem einzelnen Flug tatsächlich die Frage davor, kann ich überhaupt selber fliegen an dem Tag? Wie fühle ich mich? Habe ich gut gefrühstückt? Habe ich gut geschlafen? Das sind vielleicht banale Sachen, die man so, über die man nachdenkt, aber tatsächlich sind das grundlegende Fragen, die sich eigentlich jeder Pilot stellen sollte vor jedem Flug.
Sie müssen wahrscheinlich dann auch jede Maschine, also oder jeden Maschinentyp auch kennen in seinen Spezifikationen?
Genau, also das ist auch Teil der Ausbildung, dass man natürlich sich auf diesen Hubschraubertyp, den man hinterher fliegen möchte, spezialisiert. Das heißt also, während der Ausbildung zum Berufspiloten hat man normalerweise ein, vielleicht zwei Typen, die man dann fliegt, Hubschraubertypen. Und die lernt man sehr genau kennen in der Ausbildung. Sollte man jetzt später nochmal im Laufe der Karriere sozusagen einen anderen Hubschrauber fliegen müssen oder möchte man vielleicht fliegen auch einfach nur, dann kann man da ein sogenanntes Type Rating machen. Und dieses Type Rating beinhaltet auch wieder Theorie und Praxis. Man lernt den Hubschrauber kennen, was die Technik angeht. Man lernt ihn kennen, was Besonderheiten angeht. Man kann dann auch wieder einen Prüfungsflug ablegen und danach hat man dieses Type Rating in seiner Pilotenlizenz eingetragen und darf damit auch fliegen gehen.
Jetzt habe ich zwei Nachfragen an der Stelle. Sie haben Type Rating gesagt. Was heißt das genau?
Ein Type Rating ist auf Deutsch gesagt eine Musterberechtigung. Das heißt also dieses Hubschraubermuster, den Hubschraubertyp, den darf ich damit dann fliegen. Das ist einfach eine Art Zusatzausbildung, kann man dazu vielleicht sagen, die man benötigt, damit man überhaupt einen Hubschrauber fliegen darf. Man kann sich das so vorstellen, wenn ich mit einem Auto irgendwo hinfahren möchte. Dann habe ich vielleicht mal irgendwann in der Fahrschule gelernt, auf einem VW Golf zu fahren, aber wie der Ford Focus zu fahren ist, ist vielleicht auf einmal ganz anders. Das ist jetzt natürlich ein sehr banales Beispiel, weil die Autos unterscheiden sich nicht großartig. Aber es gibt halt hier und da doch Unterschiede. Vielleicht ist bei dem einen Auto der Blinker woanders als bei dem anderen Auto. Und so kann man sich das beim Hubschrauber auch vorstellen. Es gibt eben kleine Besonderheiten, die man kennenlernt.
Und zum Beispiel?
Das kann alles Mögliche sein. Das fängt bei der Bauart an vom Hubschrauber, wie der Hubschrauber aufgebaut ist. Zum Beispiel das Rotorsystem. Hat man 2 Rotorblätter, 3, 4, 5 Rotorblätter vielleicht? Ist das ein Hubschrauber, der relativ viel Leistung hat? Ist das ein Hubschrauber, der leistungsschwach ist? Das sind ganz verschiedene Parameter, die man dabei kennenlernt.
Ja, und auch unter Hubschraubertypen, ich habe es ursprünglich selber gesagt, habe dann aber in Ihrer Antwort gemerkt, dass ich mir wahrscheinlich noch was anderes darunter vorstelle, als es tatsächlich ist. Was ist dann ein Hubschraubertyp?
Also ein Hubschraubertyp ist im Prinzip abhängig davon, was der Hersteller genau baut. Ein Hersteller, Robinson Helikopter zum Beispiel, die bauen insgesamt 3 verschiedene Typen inzwischen. Die unterscheiden sich halt in verschiedenen Dingen. Zum Beispiel der Kleinsthubschrauber, der R22, um den es ja auch geht später, ist ein 2-sitziger Hubschrauber, 160 PS, dagegen der 4-sitzige Hubschrauber, er hat dann schon 250 PS. Das heißt also auch schon da ist wieder ein Unterschied. Auch von der Bauart her sind die sehr, sehr gleich. Es sind, wenn man so möchte, Brüder, aber es sind halt doch feine Unterschiede. Der größere Hubschrauber zum Beispiel hat ein Hydrauliksystem, hat der kleine Hubschrauber nicht. Das lernt man erst dann kennen, wenn man mit dem Hubschrauber fliegt, wenn man ein Type Rating macht, eine Ausbildung macht da drauf, dann kommt man damit in Berührung.
Hydraulik ist jetzt ein gutes Beispiel. Also man hat dann auch andere Rahmenbedingungen, um das dann auch als Pilot zu steuern.
Es sind unterschiedliche Systeme einfach, die man benötigt teilweise auch, die einem manchmal Vorteile, manchmal auch einfach Nachteile geben. Das ist im Endeffekt dann wieder eine Frage, ja, des Betreibers vom Hubschrauber. Welche Hubschraubertypen möchte ich denn in meiner Flotte haben? Welche Hubschrauber eignen sich besser für die Aufgabenbereiche, die ich zum Beispiel habe?
Und speziell für den Piloten? Also macht es jetzt einen Unterschied, ob es jetzt ein 2-Sitzer oder ein 4-Sitzer ist? Oder?
An für sich erstmal nicht wirklich. Die Steuerelemente zum Beispiel sind exakt die gleichen. Also es funktioniert immer gleich, wenn man so möchte. Die Eingaben sind halt ein bisschen anders. Ein VW Golf reagiert auch anders auf Eingaben als vielleicht ein Ford Focus. Der eine ist etwas strammer, was die Eingaben angeht, der andere ist etwas ja, einfacher sozusagen. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist wirklich von Typ zu Typ ganz unterschiedlich.
Wie ist es denn mit der Praxisübung innerhalb der Ausbildung? Wie viele Stunden sind da erforderlich?
Also es hängt davon ab natürlich, ob man Privatpilot werden möchte oder Berufspilot. Privatpiloten, die haben in der Regel eine Mindeststundenzahl von 45 Flugstunden. Und dazu kommt eben davor noch erst die Theorie. Da spricht man von so 100 Theoriestunden. Und zum Berufspiloten hin muss man mit mindestens 135 bzw. 185 Stunden rechnen. Auch alles wieder Mindeststundenzahl. Das hängt ein bisschen davon ab, welche Ausbildungsart man wählt. Also in dem Privatpilotenbereich, da gibt es nur eine Ausbildung. Im Berufspilotenbereich gibt es die durchgehende Ausbildung und die modulare Ausbildung. Durchgehend heißt, ich starte als Fußgänger und fahre hinten als Berufspilot raus. Modulare Ausbildung bedeutet, ich werde erst Privatpilot, sammle dort ein bisschen Erfahrung, mache 1, 2 Flüge mit Bekannten zum Beispiel oder fliege alleine ein bisschen. Und danach kommt nochmal ein Modul, das dann eben das Berufspilotenmodul ist. Und darin lerne ich dann nochmal spezifisch für den Berufspiloten, was da wichtig ist. Ich habe ein intensiveres Training, wo ich die Manöver nochmal mehr festige, wo ich genauer versuche zu fliegen und muss eben hinterher auch wieder eine Prüfung ablegen. Am Ende bin ich Berufspilot und habe eine Lizenz in der Hand und kann damit Geld verdienen.
Gibt es denn Dinge, die der Berufspilot zusätzlich lernt, die der Privatpilot jetzt noch nicht in seinem Werdegang hat?
Ja, das Wichtigste als Berufspilot ist tatsächlich, dass man einfach nochmal ein Stück weit sicherer wird natürlich als der Privatpilot. Man hat einfach insgesamt mehr Flugerfahrung, man hat mehr Übung sozusagen gekriegt mit einem Fluglehrer zusammen. Man hat auch manchmal vielleicht Manöver, die einfach nochmal ein Stück weit schwieriger sind. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel eine Außenlandung. Wenn ich als Privatpilot eine Außenlandung trainiere, dann suche ich mir irgendwo ein großes freies Feld, wo ich Platz habe und versuche den Hubschrauber dort zu landen. Das lernt man dann in der Ausbildung in einzelnen Stufen und am Ende kann man das in der Prüfung dann eben auch vorführen. Als Berufspilot habe ich da eventuell anspruchsvollere Landefelder. Zum Beispiel ist es dann kein großes freies Feld mehr, sondern vielleicht eine Waldlichtung, die etwas kleiner ist. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad ist einfach nochmal um einiges höher.
Ich sage jetzt mal, also auch wieder so ein bisschen banal runtergebrochen, so ein bisschen wie Bachelor und Master, irgendwie auch eine weiterführende oder vertiefende Qualifikation. Und Sie haben dann auch, um Ihren Vergleich mit dem Auto wieder zu nehmen, eine praktische und eine theoretische Prüfung.
So kann man sagen, genau. Also wir haben eine theoretische Prüfung, die den Theorieteil abschließt und eine praktische Prüfung, die den praktischen Teil abschließt. Die Theorieprüfung bedeutet, dass man eben verschiedene Fächer hat, wie schon vorhin gesagt, Luftrecht, menschliches Leistungsvermögen, Navigation und so weiter. In jedem Fach muss ein Test geschrieben werden und den Test muss ich eben bestehen mit mindestens 75% der Fragen, dass die richtig beantwortet sind. Wenn das der Fall ist, habe ich das Fach bestanden und wenn alle Fächer bestanden sind, dann ist die Theorie bestanden. Die Praxis schaut so aus, dass ich einen Prüfungsflug habe mit einem Prüfer, der eben von der Behörde aus vorgegeben wird. Und dieser Prüfer, der schaut sich eben genau an, was ich in der Ausbildung gelernt habe, wie ich das Ganze umsetze, wie ich eventuell auch mit Situationen umgehe, die jetzt nicht von vornherein geplant war. Wenn sich mal irgendwas ändert, wie spontan ich auch Entscheidungen treffen kann, wie spontan ich reagieren kann auf etwas. Und richtet dementsprechend dann auch sein Ergebnis danach. Also je nachdem, ob er dem Piloten zutraut, als Privatpilot zum Beispiel Personen mitzunehmen und für sein Privatvergnügen rumzufliegen oder ob das halt eben der Berufspilot ist, der tatsächlich Passagiere befördern soll.
Gibt es denn eine Nachprüfung? Weil Sie auch vorhin sagten, man muss ausgeschlafen sein, gut gefrühstückt haben. Also man muss ja sehr auf sich achten. Gibt es dann regelmäßige, wird das kontrolliert, ob man immer noch leistungsfähig genug dafür ist?
Das wird tatsächlich kontrolliert, das stimmt. Das ist anders als beim normalen Führerschein. Wir haben in der Fliegerei eben für diese Type-Ratings, von denen ich vorhin geredet habe, auch immer wieder einen Checkflug, der jährlich fällig wird. Das heißt, einmal im Jahr wird überprüft, ob ich diese Fähigkeiten eben noch habe, diesen Hubschraubertyp, speziell diesen einen Hubschraubertyp, fliegen zu können. Das heißt, die Notverfahren, die auf diesen Hubschrauber zugeschnitten sind, dass ich die voll beherrsche, dass ich weiß, was ich in welcher Situation mache. Das muss ich in dem Prüfungsflug dann zeigen. Das sind so ungefähr 60 Minuten, vielleicht mal auch ein bisschen länger, wo ich auch wieder mit einem Prüfer von der Behörde unterwegs bin und das Ganze dann durchgespielt wird. Das habe ich in der Praxis einmal. Ich habe auch noch zusätzlich, unabhängig von dem fliegerischen Teil, auch ein medizinisches Tauglichkeitszeugnis. Mhm. Und auch das zum Beispiel muss erneuert werden. Da ist es jetzt ein Unterschied, ob Berufspilot oder Privatpilot. Als Berufspilot muss ich dort jährlich hin. Ab einem gewissen Alter, also über 40 oder halt 45, da gibt es dann verschiedene Steps auch nochmal, ist es dann nicht mehr jährlich, sondern sogar halbjährlich oder ganz am Ende sogar alle 3 Monate. Und als Privatpilot ist das natürlich etwas länger rausgezogen, da habe ich bis zu 5 Jahre Zeit, kann ich 5 Jahre lang erstmal fliegen mit diesem Tauglichkeitszeugnis ohne Probleme und erst nach 5 Jahren muss ich wieder bei einem Fliegerarzt vorbeischauen und der muss mich eben genau angucken, ob sich irgendwas verändert hat.
Sie sagen jetzt Fliegerarzt, ist das wirklich ein ganz spezieller Arzt oder haben Sie das jetzt nur so genannt?
Nee, das ist tatsächlich ein Arzt, der eine spezielle Voraussetzung natürlich erfüllen muss. Das heißt, da bin ich jetzt tatsächlich nicht so ganz firm damit, wie das genau funktioniert, aber im Endeffekt ist das auch von der Behörde zugelassen. Ein Arzt, das kann ein normaler Allgemeinarzt sein, ein Hausarzt sein, der einfach zusätzlich noch eine Ausbildung gemacht hat und der entsprechend zugelassen ist von der Behörde als Fliegerarzt. Und für die Ersterteilung von so einem, man sagt auf Englisch ein Medical, ein Tauglichkeitszeugnis, dafür muss ich tatsächlich als Berufspilot in ein Aeromedical Center. Das sind also spezielle Zentren, wo Fliegerärzte drin sind, die eben noch genau hingucken. Als Berufspilot muss man natürlich nochmal strengere Voraussetzungen erfüllen als Privatpilot jetzt.
Weitere Informationen und Hintergründe unter www.daniela-preis mit Doppel-S geschrieben.de.